Ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich würde die Werte eher als Enabler zu sehen. Ja? Also die kommen dann indirekt in solchen Gesprächen durch. Denn mit anständig kommunizierten Werten wird dein Team besser performen. Es wird motivierter sein, die KPIs werden entlang, egal wo du rausschaust, besser aussehen. Ja? Es werden bessere und mehr Leute geheiert. Sie werden besser performen, was auch immer sie tun, sei es Marketing, Sales oder Development. Plus, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Leute, gerade wenn sie das erste Mal gründen, unterschätzen, sie werden länger im Unternehmen bleiben und sie werden auch weitere gute Leute für euer Unternehmen begeistern. Ja?
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Romy, was geht ab? Ich sehe dich die letzten Tage nur inmitten von Bergen von Kartoffeln.
Ja, ich will ja immer nie jemanden mit dem Adventskalender nerven, aber die kam gestern an. Aber darum soll es heute nicht gehen.
Wie abgefuckt bist du von 1 bis 10? Oder bist du noch in der Phase, wo es Spaß macht, so Adventskalender zu packen? Oder schon drüber hinaus?
Ich muss sagen, was wir die letzten beiden Tage gemacht haben, seit die angekommen sind, dass wir geschaut haben, wie lange brauchen wir mit 5 Personen, wie lange brauchen wir, wenn wir so und so viele Personen sind und wie können wir es optimieren? Und das macht mir Spaß. So, weil wir sind voll vorangekommen und haben es geschafft, das Doppelte mit 2 Personen zu schaffen, wie gestern mit 5. Also das macht Spaß und jetzt freue ich mich aber auch wieder, wenn wir das abgeben können und Leute das dann packen, aber wir das jetzt alles hier einmal aufgebaut haben. Aber ja, abgesehen davon kommen nächste Woche 2 neue Snogsalting-Leute, auf die ich mich freue.
Der Crazy, welchen Bereich?
PPC, Marlon und Julia im Content-Bereich. Und Julia baut das ganze AB-Testing auf und da haben wir gerade viele Meetings dazu, wie wir das machen und dokumentieren und welche Themenbereiche wir alles dann noch mit aufnehmen, was wir jetzt zusätzlich testen werden. Und das macht Spaß.
Und wie viele Leute seid ihr im Snogsalting-Team dann?
16.
Crazy.
Und was geht bei dir?
Voll geil. Wir wurden zum diesjährigen Shop Award, Usability Award, wurden wir wieder gevotet.
Das ist ja von der K5, oder?
Ja, und K5 hat, glaube ich, das übernommen, wo wir damals schon waren. Also wir haben den, glaube ich, schon mal gewonnen. Und das Tech-Team, müsst ihr euch vorstellen, ist neu aufgestellt. Wir haben weitere Sachen im Shop optimiert. Deswegen wäre es ein absolutes Herzensprojekt, wenn wir diesen Award nochmal gewinnen, beziehungsweise jetzt den offiziellen K5 Award. Und da brauchen wir euren Support. Also wenn ihr Bock habt, kurz für uns abzustimmen, uns zu unterstützen, dass wir das Ding holen, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Pusht uns. Wir würden uns sehr freuen.
Jetzt ab in die Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Heute mit Anton Rummel, dem Co-Founder von Moss. Moss ist ein 2019 gegründetes Fintech, was ich niemals gedacht hätte. Ich dachte schon locker 10 Jahre. Das Fintech beschäftigt sich mit virtuellen Kreditkarten und natürlich der zugehörigen Zahlungsplattform als Zahlungsmanagement von Startups und mittelständigen Unternehmen. Und auch wir bei Snogs und Snogsalting sind große Moss-Fans und nutzen das, glaube ich, mittlerweile auch seit guten 1,5 bis 2 Jahren, würde ich sagen. Und Moss hat es uns extrem einfach gemacht, weil ich weiß noch, als ich vor 4,5 Jahren angefangen habe, kamen Felix und Johannes auf mich zu und haben gesagt, hier ist einmal Candice.
Boah, stimmt.
Und da lädst du jetzt bitte alle Belege einmal hoch im Monat. Und es wären gar nicht so viele Belege gewesen, aber jeder Upload hat 5 Minuten gedauert und du konntest währenddessen nicht rausgehen und schon die neuen hochladen. Deswegen danke, Moss. Und auch unser Finance-Team ist, glaube ich, sehr happy über Moss. Und wir wollen heute über die Unternehmensentwicklung der letzten 3 Jahre sprechen, wie aus wahrscheinlich 2 Mitarbeitern 300 geworden sind und auch eine Unternehmensbewertung von 500 Millionen Euro.
Ja, genau darum soll es gehen. Wie will Moss die ganze Fintech-Branche umkrempeln? Ich glaube, es gibt kaum Branchen, die gerade so heiß sind wie Fintech. Was ihr Hauptprodukt ist, aber wo die Vision in die nächsten Jahre auch hingeht, wie die Challenges sind. Also wir haben ja mit 90 Mitarbeitern jetzt in 5, 6 Jahren, denke ich manchmal so, okay, ist schon aufregend, aber jetzt seit 2019 300 Leute, da freue ich mich jetzt mit dir, Anton, zu sprechen. Geil, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
Direkt mal zu Beginn. Welche Pain Points löst ihr mit Moss? Weil ich glaube, für viele ist es gerade noch so, okay, virtuelle Kreditkarten, wie sieht das in der Praxis aus? So, was ist euer Ansatz und wo habt ihr gesagt, so kann es nicht weitergehen, da kommen jetzt wir ins Spiel?
Ja, ich glaube, die virtuellen Kreditkarten sind einer von vielen Pain Points, die wir lösen. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen Zoom out machen und sich so Unternehmen allgemein anschaut, ist, glaube ich, in den letzten 10 Jahren viel Digitalisierung passiert, in allen möglichen Departments, also in allen Abteilungen. Nur die Finanzabteilung war immer diejenige, die so ein bisschen hinterhergeschlichen ist. Arbeitet, wie du es eben gesagt hast, ihr wahrscheinlich bis vor ein paar Jahren noch viel mit Excel und mit Papier und Stift. Und es ist ganz klar ersichtlich, dass die Finanzabteilung jetzt digitalisiert wird, ja. Und das lösen wir. Du hast es eben schon gesagt. Auf der einen Seite müssen unsere Kunden den Belegen nicht mehr hinterherlaufen. Auf der anderen Seite kann man aber mit Moss nicht nur Kreditkartenzahlungen tätigen, sondern inzwischen auch alle Rechnungen, die man so bekommt, managen. Und mit unseren eins unserer neuesten Features ermöglichen wir es Kunden auch, gewisse Insights in ihr eigenes Unternehmen zu erlangen. Das heißt, wir haben ein Liquiditätstool entwickelt, womit wir unseren Kunden gewisse Handlungsempfehlungen geben können. Ja.
Was ist dabei euer Hauptprodukt? Also warum kommen die meisten zu euch? Wir sind ja zu euch gekommen wegen den Kreditkarten. Vielleicht um da auch mal noch kurz die Perspektive zu machen. Bei uns ist es so, wir haben eine Firmenkultur, super offen, super frei. Fast jeder hat eine Kreditkarte. Problem, wie Romy es angesprochen hatte, ist natürlich die Belege. Ciao. Also bei uns haben, glaube ich, 30, 40 Leute eine Kreditkarte. Und dann die Belege einzusammeln ist voll der Pain. Und deswegen sind wir zu Moss gegangen, weil es ist so, jeder hat die Kreditkarte, aber jeder ist dann selbst dafür verantwortlich, quasi die Belege auch zu sammeln. Und bei uns gibt es dann einen Slack-Channel und jeden Montag gibt es dann den legendären Moss Slack-Channel, wo reingepostet wird, bei welcher Person wie viele Belege fehlen. Und die Person kann quasi in ihrer eigenen Moss-App, kann dann die Belege einfach nur abfotografieren, hochladen und dann geht es zur Buchhaltung, zu Rehan, Kami, Pia und allen. Und das war bei uns so der Game-Changer, warum wir euch bei uns eingesetzt haben, weil das natürlich so, sage ich mal, diese ganze Verantwortlichkeiten so super auf Selbstverantwortlichkeit der einzelnen Leute auslagert und das funktioniert extrem gut bei uns. Ist das wirklich euer Hauptprodukt oder ist es eigentlich Liquiditätstool oder andere Themen, wo ihr vor allem vertreten seid?
Also der eben von dir angesprochene Prozess war mit Sicherheit unser allererstes Hauptprodukt, ja, und es kam auch aus unserer eigene Erfahrung. Wir waren vorher schon Gründer und haben genau das gleiche Problem gehabt, was du gerade besprochen hast. Damals wurden die Kreditkarte von meinem heutigen Mitgründer und auch damaligen Mitgründer Ante und meine Karte im Unternehmen sozusagen geshared. Und am Ende des Monats kam die Finanzabteilung zu mir und hat mich gefragt, ey Anton, wo sind die ganzen Belege? Also das war das initiale Produkt.
So war es auch bei uns.
Ja, das ist auch nach wie vor eins der Core-Produkte, aber wir haben uns eben durch Feedback wie von euch und vielen anderen Kunden weiterentwickelt und lösen nach wie vor das Problem der Belege und das ist ehrlicherweise mit das größte Problem. Aber wir gehen jetzt auch tiefer in die ganze Value-Chain rein. Ja? Also ihr kennt es von euch wahrscheinlich selber. Inzwischen verbucht Moss diese Belege ja auch relativ automatisiert in eure Buchhaltung. Das heißt, derjenige oder diejenige, die bei euch die Buchhaltung macht oder euer externer Steuerberater, spart am Ende des Monats sehr, sehr viel Zeit. Aber eben auch nicht mehr das Ganze nur mit Karten, sondern inzwischen auch mit Eingangsrechnungen. Das war initial gar nicht so auf unserem Schirm, aber wir haben es dann selber auch bei uns erlebt. Ja. Es kamen mehr und mehr Rechnungen rein, neben den ganzen Kartenzahlungen und haben uns dann überlegt, hey, lass uns da darum herum auch was bauen. Haben dann angefangen, mit ersten Kunden darüber zu reden, wie sie es gerne hätten, haben erste Prototypen gebaut, haben uns Feedback eingeholt, ja, und dann letzten Sommer, glaube ich, das Invoice Management auch released. Also, um deine Frage zu beantworten, Hauptprodukt ist, eine Software für unsere Kunden darzustellen, mit welcher sie end-to-end alle Ausgaben managen können, egal ob Kreditkartenzahlung oder Eingangsrechnung.
Wie lange hat der Prozess von der ersten Idee dann bis zum Livegang gedauert? Weil ich stelle mir das jetzt nochmal deutlich komplexer vor, als damals so, wir haben hier ein Problem, wir überlegen, Socken zu launchen. Also ich glaube, da wart ihr nochmal auf einem anderen Level unterwegs, oder?
Ja, also es war auf jeden Fall sehr komplex, das mal vorab. Ich glaube, bis der erste Euro intern über unser System gelaufen ist in einem Prototypen, es waren ein paar Monate. Es hat aber tatsächlich 10 Monate gedauert von Gründung der Firma bis der erste Euro eines Kunden über Moss-Karten gelaufen ist. Ja. Liegt daran, weil es technisch sehr komplex ist und du oder wir auch mit gewissen Partnern zusammenarbeiten und diese alle miteinander zu verbinden, plus die ganzen regulatorischen Richtlinien, denen wir unterliegen, das geht nicht von heute auf morgen.
Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt also jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Es gibt ja so die Solaris Bank, glaube ich, die ist ja irgendwie so Finanzdienstleister, die viele Fintechs enabled, also die die Bankenlizenz hat etc. Ist das auch bei euch so, dass ihr quasi, ich nenne es jetzt mal überspitzt gesagt, so ein bisschen die als Plattform nutzt, um eure Produkte dann quasi anzubieten, dass ihr nicht von Grund auf eine Bank aufbauen müsst und wirklich krasse Kreditkarten, sondern ihr nutzt quasi ein Produkt von der Solaris Bank, so ein bisschen wie wir Amazon FBA, nutzt ihr die Solaris Bank, um das Ganze umzusetzen?
Ja, also auch wenn die Herrschaften von der Solaris Bank mit Sicherheit einen sehr guten Job machen, wir arbeiten nicht mit der Solaris Bank zusammen, sondern wir haben einen anderen Banking-Partner, die Raisin Bank. Und ja, es ist in etwa so, wie du es dir gerade ganz high-level vorgestellt hast. Wir arbeiten hier zusammen, um die Finanzprodukte rauszugeben. Ja. Aber die Software, die ihr und viele andere Kunden nutzen, ist komplett von uns.
Ist da die Vision, selber mal eine Bank zu machen? Ist das so die Endstufe eines jeden Fintechs?
Ich glaube nicht, dass du eine Bank werden musst, aber es ist durchaus auf der Roadmap, dass wir relativ zeitnah auch eine eigene Lizenz erhalten werden. Das muss nicht unbedingt eine Banklizenz sein, das kann auch eine andere Lizenz sein. Am Ende des Tages wird es eine Lizenz sein, die auch von der BaFin herausgegeben wird, die es uns als Firma ermöglicht, selber diese Kreditkarten an Kunden herauszugeben.
Okay. Wie viele nutzen denn jetzt nach 2 Jahren Moss? Wie viele aktive Kunden habt ihr?
Heute sind wir, was die Kundenanzahl angeht, irgendwo in den Tausenden. Wenn du auf User gehst, bist du dann schon in den Zehntausenden und bei Karten dann nochmal ein bisschen mehr, weil, wie ihr wisst, der einzelne User ja mehrere Karten bekommen kann. Und es ist ein Mix aus natürlich mehreren virtuellen Karten, aber auch physische Karten, die im Umlauf sind.
Das hört sich ja crazy an. Also sagen wir mal 5000 Kundinnen und damit schafft man eine Unternehmensbewertung von 500 Millionen. Hättest du selber gedacht, als ihr angefangen habt, war das so, okay, wir wollen ein Unicorn, seid ihr noch nicht ganz, aber wir wollen mal ein Unicorn aufbauen, war das von Anfang an das Ziel? Und was ist der Key-Value-Treiber, dass, sage ich mal, ihr so eine geniale, riesengroßen Respekt Unternehmensbewertung hinbekommen habt?
Ja, also ich glaube, auf die Unternehmensbewertung zu gucken, ist erstmal sekundär, weil das ist ein irgendwie von außen definierter Wert, der natürlich gewissen Parametern unterlegt. Ja. Also ich will es auch nicht kleinreden. Aber wir sind, wie ich es vorhin schon gesagt habe, glaube ich, in einem Businessmodell, was einem globalen generellen Trend unterliegt. Ja, also man sieht, dass auf der ganzen Welt ähnliche Unternehmen Monat für Monat aufpoppen, die sich diesem Thema ganzheitliches Spendmanagement widmen und auch viel Geld raisen. Zum anderen war wahrscheinlich der zweite Treiber unser Produkt. Ihr kennt es selber. Ich denke, wir haben jetzt neben der Tatsache, dass es funktioniert, auch eine sehr schöne UI/UX gebaut.
Das muss man wirklich sagen.
Und im täglichen Umgang macht es einfach Spaß, dieses in Anführungsstrichen Finanzprodukt zu nutzen. Ja, und dann last but not least, was mit Sicherheit unsere Unternehmensbewertung gepusht hat, ist einfach unser Wachstum. Und das natürlich vor allem auf der Kundenseite, aber eben auch auf der Umsatzseite, ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja mittlerweile auch noch ein paar andere Mitbewerber. Wo sagt ihr, da unterscheidet ihr euch am meisten? Also ich glaube, es gibt ja auch quasi das, was Johannes gerade mit der Solaris Bank angesprochen hat, Tomorrow Bank und ganz viele andere Anbieter, die darauf zugreifen, die dann teilweise versuchen, sich über sowas wie Kartendesign, glaube ich, irgendwie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Was sagt ihr, wo unterscheidet ihr euch?
Ja. Die Tomorrow Bank ist, glaube ich, Consumer. Wir sind ja erstmal B2B. Ja? Das ist erstmal so ganz Zoom-out, wo wir uns eigentlich in dieser Landschaft befinden. Und dann gibt es eben B2B wie die Solaris Bank, die ihr vorhin genannt habt. Die nutzt oder die bietet aber Services für Unternehmen wie uns oder auch andere Fintechs an. Wir gehen ja direkt an den Kunden heran. Ne? Also wir verkaufen das Produkt direkt an Kunden wie euch. Das
und
ist meine
Pleo
eine
zum Beispiel, die sind ja sehr ähnlich, oder? Pleo Agicap.
Nicht. Wobei Pleo sich zumindest von dem, was ich höre, eher auf kleinere Kunden konzentriert und wir schon auf den klassischen Mittelständler, das heißt irgendwo zwischen 20 bis 500 Mitarbeitern als Zielkunden unseren Service anbieten. Und es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen den meisten Kartenanbietern und uns. Die meisten Kartenanbieter sind Prepaid-Anbieter, das heißt, ihr als Kunde müsst ein Wallet aufladen, während wir, insofern der Kunde sich einer Risikoprüfung unterzieht und diese auch besteht, bis zu 60 Tage wirklich erweitertes Zahlungsziel auf unseren echten Kreditkarten anbieten können.
Das weiß ich auch, dass das bei uns, kann man ja ehrlich sagen, wir waren davor bei Pleo, das weiß ich noch, und wir sind dann tatsächlich zu euch gewechselt, genau aus dem Grund, weil es für unsere Finanzabteilung extrem schwer war, bei der Pleo überall immer quasi Prepaid zu hinterlegen. Dann hat was nicht geklappt, dann stand jemand beim Saturn, hat gerade einen neuen Laptop gekauft, dann hat er angerufen. Also es hat extrem viel Stress verursacht und das finde ich echt geil bei euch, dass ihr wirklich Debitkarten habt, also die tatsächlich, also richtige Kreditkarten. Plus nochmal, und da auch persönliche Anekdote, ihr seid unkompliziert und es funktioniert einfach immer. Gerade letztens, ich habe für, sage ich mal, ein Familienmitglied, habe ich eine etwas teurere Anschaffung gemacht als Geschenk. Und dann stand ich in einem, sage ich mal, Laden, wo man so etwas bekommt. Und das hat mehrere tausend Euro gekostet, also war echt teuer. Und ich habe 3 Kreditkarten privat und keine davon hat funktioniert. Es ging einfach nicht. Dann habe ich Rehan angerufen, habe ich gesagt, ey Rehan, ist es cool, wenn ich mit der MOS zahle? Weil ich glaube, da funktioniert es immer ohne Probleme. Und somit hat die MOS schon 2-mal wirklich meinen Arsch gerettet. Es funktioniert einfach immer. Ich glaube, die Limits super. Es ist sehr, sehr zuverlässig. Und ja, mega. Also da will ich auch nochmal Danke sagen. Es funktioniert echt immer reibungslos. Und das ist echt super, super entscheidend. Und für uns, wir nutzen das auch buchhalterisch und für die Ordnung, dass man so viele verschiedene Kreditkarten anlegen kann. Also wir haben zum Beispiel heute Morgen tatsächlich habe ich eine neue Kreditkarte hinterlegen müssen. Bei Google Ads kannst du dann eine Kreditkarte, die nur Google Ads macht, eine, die nur Facebook Ads macht. Und so ist es bei uns aufgestellt.
Das freut mich sehr zu hören, dass wir auch in solchen Situationen helfen können.
Ich meine, ihr habt euch ja jetzt nicht nur umsatztechnisch, usertechnisch gesteigert in den letzten 2 Jahren, sondern ihr seid auch auf 300 Mitarbeiter gewachsen innerhalb von 2 Jahren, was absolut crazy ist. Aber ich glaube auch der größte Punkt ist da, so wie habt ihr es da geschafft, eine Unternehmenskultur, die ja noch super frisch auch immer noch eigentlich ist, beizubehalten bei 300 Mitarbeitern und wahrscheinlich irgendwie im Monat, wie viele Leute fangen bei euch im Monat an? 10 bis 20 wahrscheinlich, oder?
Ja, so ungefähr. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich glaube, das Thema Unternehmenskultur ist ja gerade in den letzten 2,5 Jahren durch die ganze Covid-Geschichte nochmal viel, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt mit dem ganzen Homeoffice, womit, glaube ich, schon viele Unternehmen zu kämpfen haben. Ja, wenn man nicht im gleichen Office ist, ist es einfach wahnsinnig schwer oder schwerer, eine gewisse Kultur aufzubauen, als alle Leute im Office zu haben. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, es gibt keine pauschale Lösung, wie man das am besten löst. Am Ende des Tages muss das Gründerteam und die ersten Mitarbeiter ja erstmal definieren, was möchte ich eigentlich für eine Kultur im Unternehmen aufbauen, ja? Welche Werte sind für uns wichtig, was für Leute wollen wir im Unternehmen haben, weil man verbringt am Ende des Tages dann ja schon sehr, sehr viel Zeit miteinander, wahrscheinlich die meiste Zeit überhaupt, und sollte auch dementsprechend dann sein Team zusammenstellen. Ja? Ich glaube, was wichtig ist, dass man die Werte, die man leben möchte, klar kommuniziert. Das fängt nicht erst an, wenn die Person bei jemandem anfängt, sondern es fängt eigentlich schon im Interviewprozess an. Sollte dann natürlich im Onboarding weiter gelebt werden und dann Woche für Woche, Monat für Monat mit dem Team entsprechend umgesetzt werden. Ja, und das wird umgesetzt durch, wie ich schon gesagt habe, Kommunikation, durch virtuelle und physische Events, gewisse Benefits, die man den Mitarbeitern geben sollte. Auch hier würde ich auf das Team hören, was wollen sie eigentlich, ja, nur weil die Gründer jetzt irgendwie cool finden, ich nenne jetzt einfach mal ein dummes Beispiel, Go-Kart fahren zu gehen, heißt es nicht, dass 200 andere Mitarbeiter gerne Go-Kart fahren möchten, ja, also hört auf eure Mitarbeiter, was sie möchten und wo sie sich wohlfühlen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Du hast es eben super toll angesprochen, Werte sind für euch ein Kerntreiber und ich war auf dem OMR-Festival, war ich auch auf dem Vortrag vom Gorillas-Gründer und ich sag mal, das ist ja nochmal ein extremeres Beispiel, also crazy, wie viele Leute dort jetzt in den letzten Jahren angefangen haben und er bezieht sich auch immer auf Values, 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 ich finde das extrem beeindruckend und muss sagen, dass ich aber damit selber bei uns extrem struggle. Wir haben letztes Jahr, hatten wir mit Jung von Matt extra dafür nochmal so einen Workshop, ey, was sind die 4 Core Values bei Snox? Aber uns fällt es so schwer, das quasi in den Alltag zu implementieren. Hast du da irgendwelche Tipps? Macht ihr einmal im All Hands? Schreit ihr die irgendwie immer? Stehen die bei euch fett auf der Wand? Also wie schafft ihr es so, dass von den 300 Leuten 250 eure Core Values kennen? Weil das ist bei uns überhaupt nicht der Fall.
Ja, also ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich tausche ja auch immer wieder mit anderen Gründern aus und es ist auf jeden Fall immer wieder eine Challenge, ja. Ihr seid ja auch ziemlich schnell gewachsen und ich glaube, die gerade das initiale Team, für die ist es völlig klar, aber wenn man jetzt wie wir viele Leute Woche für Woche onboardet, muss man das entsprechend kommunizieren, ja. Und du hast gerade gesagt, hier macht Übung so ein bisschen den Meister. Platziert die Werte, wo auch immer ihr könnt, in den richtigen Abständen. Ja. Das können, ich habe von Unternehmen gehört, die haben die Werte ganz groß in bunter Farbe an den Wänden stehen, sodass, wenn du morgens ins Office kommst, erinnerst wirst, hey, was ist eigentlich unser Wert? Manche haben Bilder im Unternehmen hängen. Du kannst deine Mitarbeiter auszeichnen, wenn sie auf einen gewissen Wert besonders gut performt haben im Monat oder im Quartal, sodass immer wieder in das Team hereingetragen wird und entsprechend priorisiert wird.
Wie wichtig ist deiner Meinung nach, sage ich mal, diese Werte, die Kultur selber, auch den Investoren und der ganzen, sage ich mal, ja, Exit-Story oder Investoren-Story? Weil was wir bemerkt haben im Prozess, wir haben auch mit PEs gesprochen und nicht mit VCs, aber das waren am Ende des Tages, waren das mehr oder weniger, und ohne den Leuten zu nahe zu treten, waren das eigentlich alles Banker. Die hatten dann mal einen Call mit unseren Führungskräften, mal halbe Stunde, Stunde. Ja, okay, cool. Aber die waren auch zweimal im Büro, aber haben hier auch nicht wirklich Zeit verbracht und haben nie gefragt, okay, welche Values habt ihr? Einmal vielleicht am Anfang so, um da einen Haken dran zu machen. Aber hatte ich nie das Gefühl, solange die Zahlen passen, ist es den Investoren, sage ich mal, auf gut Deutsch scheißegal, was die Values sind, grob gesagt. Und wie die Kultur im Unternehmen ist. Würdest du da bestätigen oder wie ist es in so einem VC-Case? Oder ist es sehr, sehr wichtig, da ja eine gute Story drumherum zu haben?
Ja, ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich würde die Werte eher als Enabler zu sehen. Ja? Also die kommen dann indirekt in solchen Gesprächen durch. Denn mit anständig kommunizierten Werten wird dein Team besser performen. Es wird motivierter sein, die KPIs werden entlang, egal wo du drauf schaust, besser aussehen. Ja, es werden bessere und mehr Leute geheiert, sie werden besser performen, was auch immer sie tun, sei es Marketing, Sales oder Development. Plus, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Leute, gerade wenn sie das erste Mal gründen, unterschätzen, sie werden länger im Unternehmen bleiben und sie werden auch weitere gute Leute für euer Unternehmen begeistern. Ja? Und ja, es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich, die Werte, aber wenn man dann in die zweite Lage reinschaut, wirst du weniger Churn haben bei den Mitarbeitern, also weniger Onboarding-Kosten, du brauchst weniger Leute im Recruiting. Das ist einfach so ein Rad, was sich dreht. Und je besser die Werte, glaube ich, kommuniziert sind, desto schneller und gesünder dreht sich dieses Rad.
Wie geht ihr im Recruiting vor? Du hast es jetzt gerade angesprochen. Also ich meine, 10 bis 20 Leute im Monat oder in zwei Jahren auch auf 300 Leute kommen, ist ja schon eine Challenge an sich. Also ich glaube auch so, wie du sagst, nicht nur die Anzahl der Recruiter ist es, sondern ja auch überhaupt die Leute dafür finden, oder?
Ja, also zunächst einmal braucht man einen relativ strukturierten und klaren Prozess. Das fängt damit an, wie sieht eigentlich das perfekte Profil aus, was wir für diese eine Position haben wollen. Und das muss nicht nur unbedingt Arbeitserfahrung sein, das kann auch weichere, in Anführungsstrichen, Charakteristika sein. Ja? Ist die Person, die gerne Sport macht, war sie in einem Team, ja? Hat sie Teamsport gemacht? Das könnte man jetzt noch ewig weiterspinnen. Das ist mal ganz wichtig. Und dann am Ende des Tages ist es aber auch relativ zahlengetrieben. Ja? Um 20 Leute zu hiren, muss ich x 100 wahrscheinlich interviewen. Und um x 100 zu interviewen, muss ich Y vorher mal besprochen haben. Und entweder gehe ich proaktiv auf die Leute zu oder sie kommen passiv zu mir. Das ist am Ende ein Mix, ähnlich wie bei euch. Wie setze ich jetzt mein Marketingbudget richtig ein? Ja? Es ist am Ende ein Blumenstrauß aus vielen verschiedenen Faktoren, die dann so ein Recruiting in Gang bringen können.
Kannst du da Tipps geben, was so für euch, wo kriegt ihr die meisten Leute her? Bei uns ist es tatsächlich, wir haben eingeführt, dass man 1.000 Euro, inzwischen ist glaube ich sogar mehr, 1.000 Euro Bonus bekommt, intern, wenn man einen anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin wirbt. Und tatsächlich, das ist unser allerbester, ich nenne es jetzt mal Werbekanal für für neue Kolleginnen. Weil, was das tolle Nebeneffekt da auch ist, du empfiehlst keinen deiner Freunde, wo du merkst, eigentlich ist der ein Chaot oder die Person passt nicht so und sondern du bist incentiviert wegen Geld, aber gleichzeitig, sage ich mal, bist du auch motiviert, jemanden richtig guten fürs Team zu finden, weil
es fällt auf dich zurück.
Ja, es fällt auf dich zurück. Macht dir das auch sehr stark? Ist es auch so ein wichtiger Kanal oder hast du vielleicht andere Hacks? Irgendwie LinkedIn viel posten, anschreiben über den Gründer-Account, wenn jetzt hier andere Leute zuhören?
Ja, also ich bin erstmal voll auf deiner Seite oder eurer Seite. Gute Leute kennen gute Leute, ja. Also wir sind auch sehr, sehr große Fans von. Hat natürlich irgendwann auch mal ein gewisse Geschwindigkeitsverlust, ja. Also bei den Mitarbeiteranzahlen, irgendwann ist einfach natürlich, dass es dann nicht mehr, dass jeder eine neue Person empfiehlt. Machen wir aber auch nach wie vor. Aber der zweite Hauptkanal bei uns ist wirklich dieses sehr strukturierte Raussuchen von Charakteristika und Parametern, was die Leute vorher gemacht haben. Und dann schreiben wir die Leute proaktiv an. Wir haben natürlich auch mehr und mehr Leute, die sich bei uns bewerben, weil wir jetzt auch 2 Jahre alt sind. Man kennt uns inzwischen viel besser als vor 2 Jahren noch. Das heißt, es shiftet immer mehr dazu, dass auch Leute zu uns kommen und bei uns arbeiten möchten. Aber der Großteil ist schon noch von uns getrieben.
Was würdest du jetzt so gerade zu dieser Wachstumsphase so abschließend sagen? Was sind deine größten Learnings? Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, wo du merkst, okay, der ist jetzt da vielleicht gerade in der Anfangsphase davon, die wachsen auch rasant, wo sagst du so, ey, da habe ich, glaube ich, so einen richtig großen Fehler vielleicht auch mal gemacht. Das würde ich nicht nochmal so angehen.
Ja. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Quality over Quantity. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Was wir als Gründer auch nicht immer hundertprozentig so gemacht haben, ja, also um deinen zweiten Teil der Frage zu beantworten, das würde ich rückblickend auf jeden Fall noch stärker Richtung Quality pushen.
Hast du da ein Beispiel? Jetzt,
ist, ja, auf jeden Fall. muss ich jetzt überlegen, wie ich das am besten ausdrücke.
Fiktiver Name, die Sabine nennen wir. Die hat bei euch gearbeitet und die war einfach nicht so, wie ihr es euch vorgestellt habt.
Nein, aber ich denke, das ist ein Beispiel, was jetzt auf der Hand liegt. Wenn man ganz schnell ein Team ganz, ganz viele Leute braucht, dann hiret man vielleicht eher Quantity statt Quality. Wenn es um Shipment von Karten geht, war jetzt bei uns nicht der Fall, aber ich werde einfach nur ein zweites Beispiel finden. Suche ich mir den Supplier 3-4 Mal aus oder nehme ich den Erstbesten, der am schnellsten liefert? Ja? Also das sind einfach so diese Beispiele, die dann hinten raus aber mehr wehtun, als sie kurzfristigen Nutzen bringen. Das ist jetzt ziemlich einfach gesagt. Man sollte auch gerade in den ersten Jahren, glaube ich, nie den Speed verlieren. Ja? Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was im Umfeld man sich befindet. Wenn ich im Markt bin, wo jetzt keine Competition ist, dann ja, habe ich eh ein bisschen mehr Zeit. Wenn man aber in einem Markt ist, wo Competition ist, wo es bei euch auch andere E-Commerce-Shops gibt, wie bei uns andere Softwareanbieter, dann ist Speed auch ein sehr wichtiges Charakteristika, was man als Unternehmen haben sollte.
Glaubst du, Anton, dass es ein Winner-Takes-It-All-Markt ist und vor allem auch, sind vor allem Fintechs eure Konkurrenten oder die klassischen Volksbanken, Sparkassen dieser Welt? Weil wir sind auch von Volksbank und Amex sind wir zu Pleo gegangen und dann von Pleo, weil ihr der bessere Anbieter seid, sind wir dann von Pleo zu euch gegangen. Wie betrachtest du das?
Ja, es ist, ich denke nicht, dass es Winner Takes It All Markt ist. Es gibt Zehntausende, Hunderte von Tausenden, wenn nicht Millionen von Unternehmen in Europa, die alle eine Lösung benötigen, wie wir oder auch die Konkurrenz es teilweise anbietet, ja. Zum zweiten Teil der Frage, es sind eher noch die, oder der Großteil des Marktes hat noch keine Lösung. Das heißt, wir konkurrieren eher noch mit den Papieren und den Stiften und den Excel-Sheets, statt mit Software wie unser. Und ich glaube, da tun wir und unsere Konkurrenz uns eher einen Gefallen gegenseitig, dass wir alle zusammen den Markt sozusagen educaten, dass es so etwas Neues wie Moss überhaupt gibt. Denn wenn Kunden oder potenzielle Kunden unsere Software sehen, sind sie sehr, sehr überrascht, dass sowas existiert. Ja? Das ist eigentlich das ist der Schöne an der ganzen Sache.
Könnte, wenn jetzt morgen bei euch SAP anklopfen würde und sagen würde, wir würden gerne komplett einmal umstellen auf Moss, könntet ihr das schon bewerkstelligen? Weil oft ist das ja auch so ein Punkt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel bei SAP arbeiten, aber bei Personio zum Beispiel ist es so, dass die jetzt, glaube ich, auch gerade an der Grenze sind. mit ihren eigenen Mitarbeitern, was sie als Software abdecken können. Also ich glaube, die sind gerade so an der Grenze, dass ihre eigenen Mitarbeiter Personio, glaube ich, noch nutzen können. Aber da ist dann jetzt irgendwie bald Tuck, weil es irgendwie wahrscheinlich bis 2.000, 3.000 Mitarbeiter noch irgendwie gut möglich ist. Habt ihr auch so eine Grenze oder würdet ihr sagen, SAP, let's go?
Ja, also es gibt keine black and white super harte Grenze, ja, dass ich das jetzt komplett kategorisch ausschließen würde. Aber was man schon sagen kann, ist, dass unsere Software sich besonders für Unternehmen irgendwo bis zu 500/1000 Mitarbeitern eignet. Warum ist das so? Weil das Produkt, was wir jetzt gebaut haben, Integration hat zu Softwarelösungen, die genau von solchen Unternehmensgrößen benutzt werden. Jetzt würde ich die Hypothese haben, dass ein SAP schon etwas anderes Setup hat. Das heißt, für die ganze SAP an sich macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn as of today. Ich will es aber auch nicht ausschließen für die Zukunft. Ja. Aber wahrscheinlich jetzt, also erste Bauchgefühlantwort wäre, sind ein bisschen zu groß Stand heute. Ja, aber wir könnten sie, insofern sie die Software benutzen, natürlich serven.
Hast du einen Wunschkunde, wo du sagst, das könnten wir auf jeden Fall morgen abbilden und da hätten wir Bock drauf, wenn du einen gerade im Kopf hast?
Ach, du meinst einen ganz konkreten Namen?
Ja.
Ja.
Den haben wir schon, ne? Wir reden gerade miteinander.
Aber ja, mal, keine Ahnung, bist du Fußballfan, so Bayern München oder irgendwas, was dir persönlich voll am Herzen liegen würde?
Ja, wir haben jetzt tatsächlich erste Bundesliga-Vereine als Kunden gewonnen. Leider noch nicht mein Verein. Mein Verein ist, wie du gerade gesagt hast, Bayern. Für dieses Ganze noch nichts, aber das wäre auf jeden Fall ein schöner Kunde. Wobei mein Wunschkunde, ich würde ihn jetzt nicht auf einen Kunden runternähen, sondern wie ich es gesagt habe, abhängig von der Mitarbeiteranzahl, irgendwo in den Hunderten. Warum ist das eigentlich so? Weil wir sagen, dass wir ab so einer Mitarbeiteranzahl eigentlich die wirklich großen Pain-Punkte lösen. Weil in der Regel hast du, wenn du diese Unternehmensgröße hast, ähnlich wie bei euch, mehrere Leute, die Einkäufe tätigen und erst dann sparst du das Unternehmen halt wirklich richtig, richtig Zeit mit muss. Daher diese Unternehmensgröße, die wir immer wieder aufbringen.
Und man muss ja auch sagen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber viele im E-Commerce, weiß ich, sprechen immer, sie nutzen Amex, um Meilen zu sammeln, aber ihr habt 0,4% Cashback und ich glaube, rechnerisch sind Amex 0,3%, also mit euch spart man direkt am ersten Tag Geld. Also allein deswegen lohnt es sich schon, zu Moss zu gehen, wie wir das auch gemacht haben.
So, lieber Anton, falls du uns am Podcast schon mal gehört hast, wir haben auch noch immer zwei abschließende Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und da kommen eigentlich immer die interessantesten Antworten bei raus, weil es so unterschiedlich ist. Und die erste ist immer, was war denn dein letzter Why Not-Moment?
Als mich einer unserer ersten Mitarbeiter gefragt hat, ob wir als Moss bei der Berlin Startup League, also der Startup Fußballliga, mitspielen können. Fand ich super. Great for Teambuilding. Und meine Antwort war straightforward, why not? Ja, das Gute ist, wir performen gar nicht so schlecht. Heißt, wir verlassen das Spielfeld auch ab und zu als Sieger.
Okay. Dann allerletzte Frage.
Welcher, Anton, an dich gerichtet, welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst, mit Moss, Riesenunternehmen, 500 Millionen Firmenbewertung, jetzt nochmal die Buzzwords raushauen, 300 Mitarbeiter. Wie hast du das geschafft? Welche eine einzige Charaktereigenschaft hat dich dorthin gebracht?
Da denke ich jetzt ganz spontan an zwei. Zum einen, glaube ich, haben wir früher noch drüber gesprochen, das ganze Thema Teamplayer und als Team arbeiten. Ich glaube, als Gründer ist man nie alleine. Team ist einfach eins der Key-Bestandteile, um eine große, erfolgreiche Company zu bauen. Das kann ein kleines Team am Anfang sein, aber wird natürlich dann auch ein großes Team hinten raus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und der zweite ist Durchhaltevermögen. An alle potenziellen Gründer da draußen, das habt ihr mit Sicherheit auch schon ein paar Mal gehört. Die Sonne scheint nicht jeden Tag, aber die nicht so sonnigen Tage machen euch nur stärker. Ja? Also haltet durch. Und keep on fighting.
In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass du heute da warst, Anton. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder mit einer neuen Folge des Noxalting Podcast.
Denn Montag ist Podcast-Tag. Danke, Romy, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke euch.
Tschüssi.
Tschüss.
Wow, für mich war das eine super geile und spannende Folge.
Nächste Woche widmen wir uns einem ganz anderen Thema, nämlich Wein. Finally mal Wein im Podcast.
Wie sehr freust du dich, Robi?
12 von 10. Wir haben nämlich auch 30 Acker eingeladen von 30 Acker. Und wir sprechen über Familienunternehmen, ihr Marketing und natürlich auch ein bisschen über Wein. Und wir haben auch Wein live probiert. Also, wie ihr merkt, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Einer meiner? Romy, das ist deine Lieblingsfolge.
Ich war schon sehr hyped.
Du warst sowas von hyped.
Also, ihr merkt, ich bin auf jeden Fall im Thema. Bis dahin, lasst uns doch einfach mal eine Bewertung da. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und dann nur so können wir wissen, was wir noch besser machen können.
Snoxhalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.